Du solltest predigen jetzt.
Wo gehöre ich hin? Das ist das Thema. Ist ja erstaunlich, dass sich die Deutsche Evangelische Allianz traut, eine Frage als Thema zu nehmen. Weil normalerweise wollen wir immer schon die Antworten haben. Aber ich lerne, dass unter jungen Leuten gerade gute Fragen viel besser sind als gute Antworten. Also ich finde die Frage genial. Wo gehöre ich hin? Was würden Sie als erstes sagen? Nach Mülheim, oder? Nein, in die Gemeinde. FEG. Ach, zu Jesus. Okay, das sind die Alten, die wissen noch, wo sie hingehören. Sehr gut. Zu Jesus. Natürlich, wir gehören zu Jesus. Nicht zuerst zur Gemeinde, nicht zuerst zu einer Stadt, nicht zuerst zu einem Land. Eben, wir gehören zuerst zu Jesus. Und wenn wir zu Jesus gehören, dann muss ich heute euch noch etwas Zusätzliches sagen. Ihr gehört nicht nur zu Jesus, sondern ihr gehört zum dreieinigen Gott. Ist uns das noch vor Augen? Dass wir an einen dreieinigen Gott glauben. An den Vater, den Sohn und den... Wer hat das schon mal versucht, jemandem zu erklären? Wie ist es euch dabei gegangen? Ja, so lala. Ne? Also wir glauben lieber nur an Gott. So, dann kann sich jeder vorstellen, was er will. Und in meiner Landeskirche, ich komme aus der evangelischen Landeskirche, ist es auch ganz unschicklich, wenn man dauernd von Jesus redet. Man soll von Gott reden, das ist eine offene Geschichte. Und Jesus, das ist ja so, wenn man da noch Jesus Christus sagt, dann wird es schon ganz schwierig, weil es ist ja theologisch sehr verengend und dann grenzt man ja gleich all die anderen, die auch noch an ihren so einen Gott glauben, aus. Und das will ja in meiner Kirche kaum noch einer. Aber wir glauben an einen dreieinigen Gott. Und das ist ein Glück, dass er sich so auch vorgestellt hat, hat er nicht gemacht, um uns zu ärgern und um unsere evangelistischen Bemühungen irgendwie zu erschweren, sondern er ist so. Er ist tatsächlich ein dreieiniger Gott. Und im Johannesevangelium versucht der Evangelist Johannes das zu beschreiben, indem er erzählt, dass Jesus gesagt hat, mein Verhältnis zu meinem Vater ist so, dass er mich verherrlicht und ich ihn. Also da ist ein Vater, der seinen Sohn verherrlicht, ist vielleicht so ein Wort, was in Mülheim nicht mehr gebraucht wird, in Frankfurt auch nicht, heißt eigentlich den anderen groß machen. Also der Vater möchte seinen Sohn so richtig groß rauskommen sehen. Er möchte ihm alles, was er hat, schenken. Also der meint tatsächlich alles. Alles, was er hat, möchte er ihm schenken. Und was möchte der Sohn? Der möchte den Vater verherrlichen. Der möchte ihm alles, was er kriegt, wieder zurückschicken. Die beiden lieben sich ohne Ende und einer will den anderen groß machen. Und Jesus sagt, wenn ihr mich sieht, das ist nicht so der Clou. Dann seht ihr den Vater. Darum geht's. Da will einer den anderen groß machen. Da ist nicht wie bei Trump, I am the greatest and bitte alle merkt's. Und zuerst ich, sondern nein. Jesus sagt zuerst der Vater. Und der Vater sagt zuerst Jesus. Also die Liebe in der Dreieinigkeit zwischen Vater und Sohn lebt davon, dass man nicht sich auf das Podest setzt, sondern den anderen. Deshalb hat Paulus auch gesagt, Einheit wird dadurch gelebt, dass einer den anderen höher achtet als sich selbst. Schweigen. Keiner widerspricht. Was hindert uns daran, dass wir das leben? Was wäre, wenn die FEG einfach mal ein paar Sonntage zumacht und sich auf die anderen Gemeinden aufteilt in der Stadt und mal die anderen Gemeinden höher achtet als sich selbst? Was wäre, wenn der Mülheimer Verband in seiner Gemeinde einfach mal zumacht und sich einen Monat lang verteilt auf die anderen Gemeinden und sie besucht und deutlich macht, wir sind Teil von euch, wir lieben euch mehr als uns selbst. Den anderen höher achten als sich selbst, ist nicht so eine fromme Floskel, sondern das meint wahrscheinlich das, was da steht. Den anderen höher achten heißt, der andere ist wichtiger als ich, der andere ist besser als ich. Ja, wir sind ja in der Gemeinde, die am besten ist. Das geht ja gar nicht. Also, der Vater ehrt den Sohn und der Sohn ehrt den Vater. Und jetzt kommt noch der Dritte da rein, der Heilige Geist, der verherrlicht den Vater und den Sohn. Und er macht ihn groß. Und er möchte uns zu ihm hinführen und möchte in unserem Herzen den Vater und den Sohn ganz groß machen. Und was macht Jesus? Er sagt, hey, dass ich bei euch bin, ist Pappe gegen das, was kommt, wenn ich weg bin. Weil dann kommt der Heilige Geist. Der macht den Heiligen Geist so richtig schmackhaft. Er macht ihn groß und er sagt, hey, der wird euch noch Größeres anvertrauen. Der wird euch noch zu größeren Taten bewegen als ich. Ja, wow. Diese drei. Einer liebt den anderen, einer achtet den anderen höher als sich selbst, einer ehrt den anderen und die drei lieben sich. Und ich habe eine Figur mitgebracht, die das symbolisiert. Das ist meine Lieblingsfigur, die Figur der Dreieinigkeit. Der Vater liebt den Sohn, der Sohn liebt den Vater und der Heilige Geist liebt den Vater und den Sohn und die drei sind verbunden. Und das Tolle ist, wenn drei in Liebe miteinander verbunden sind, wisst ihr, was da entsteht? Da steht in der Mitte ein freier Raum. Meine Konfirmanden habe ich immer so, die Großmauler, die habe ich dann immer auf die Bühne geholt, habe gesagt, du bist jetzt der Heilige Geist, du der Vater und du der Sohn. Und jetzt nehmt euch mal in die Arme und guckt mal, ob er es so schafft, dass in der Mitte kein Platz mehr bleibt. Das haben sie nicht hingekriegt. In der Mitte, wenn drei sich lieben, ist es nicht so, wie wenn zwei sich lieben. Ihr wart alle schon mal als Dritter mit einem Ehepaar vielleicht unterwegs und habt gedacht, naja, ich bin eigentlich hier eher das dritte Rad am Wagen. Das fühlt sich ganz anders an. Aber wenn drei sich lieben, entsteht in der Mitte Platz. Und das ist der Platz für uns. Da gehören wir hin. Das ist der Ort für dich und für mich. Da dürfen wir hin. Dafür ist Jesus gestorben, dass wir da hinkommen. Und nicht nur hier so irgendwie in die Nähe Gottes. Sondern wir dürfen in Gott hinein. Wir sind eingeladen, in ihm zu sein. Wir haben es gerade von Herrn Ter Stegen noch mal gesungen. In ihm zu sein. Das war das Schlachtruf der Christen in der paulinischen Zeit. En Christo. In Christus zu sein. In Gott zu sein. Mittendrin. Kannst du dir das vorstellen, dass der Vater und der Sohn und der Heilige Geist dich umgeben? So, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Ich stelle mir das vor, dass das die Wahrheit ist und nichts Eingebildetes. Manchmal muss man sich etwas vorstellen, was wirklich ist. Und dann ist die Vorstellung eine Hilfe, die Wirklichkeit wahrnehmen zu können. Ihr glaubt mir alle, dass nicht nur in Köln, sondern auch hier Vox in diesem Raum zu empfangen ist. Das heißt, die Wellen sind alle hier. Die sieht kein Mensch. Das juckt uns auch gar nicht. Aber sie sind da. Und wenn du jetzt den Sender hättest, mit dem du das empfangen kannst, dann würdest du sichtbar machen, es stimmt. Da kann natürlich jemand sagen, ja, du bildest dir das nur ein. Nein, nein, du bildest dir es nicht ein, es ist so. Und dass der Vater und der Sohn und der Heilige Geist dich umgeben, das ist keine Einbildung, sondern es ist die Wahrheit. Nur, es juckt dich den ganzen Tag über nicht, weil du nicht dran denkst. Aber es ist so. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist umgeben dich. Wenn du das mitnimmst von heute Morgen und dir am Montagmorgen überlegst, wenn du in deine Firma kommst, dass mit dir wer in die Firma kommt? Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Ihr kommt zu viert. Ihr steht zu viert an der Stechuhr. Ihr sitzt zu viert auf dem Schreibtisch. An dem Schreibtisch. Ihr sitzt zu viert, steht zu viert an der Maschine oder sitzt in der Schule. Diese Vorstellung, mir hilft das total. Und es ist der Hammer, wenn du wahrnimmst, was passiert, wenn du hier bist. Das mache ich mit meinen Konfirmanden auch gerne. Dann muss einer in der Mitte und dann sollen die dreimal so miteinander reden, dass der in der Mitte nichts mitkriegt. Das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Wenn die drei dich in die Mitte nehmen, dann kommst du mit hinein, das Gespräch zwischen dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wenn die mit dir auf der Arbeit sind, ich garantiere dir, die haben was zu sagen. Auch zu der Arbeit. Im Alten Testament heißt es schon, du umgibst mich von allen Seiten. Das ist keine Erfindung des Neuen Testaments. Von allen Seiten. Und dieser Gott, der geht mit dir, weil im Psalm 139 heißt es, und selbst wenn du ans äußerste Meer fliehen würdest, was wäre da immer noch da? Er ist immer noch um dich rum. Du kannst hingehen, wo du willst, du hast einen Gott to go. Umweltgerecht. Hinterlässt keinen Rückstände. Du darfst, er geht mit dir mit. Gott ist nicht der statische Gott. Gott geht mit uns von allen Seiten. Und im Johannes 14 hat Gott uns das, Jesus uns das versprochen, dass wir in ihm sein dürfen. Hier ist unser Platz. Und das ist für mich Gebet, hier zu sein. Wir haben Gebet oft als Perspektive, hier draußen zu stehen und irgendwie durch unser Gebet Gottes Aufmerksamkeit zu erzeugen, damit er sich irgendwie um uns kümmert. Aber stell dir mal vor, du bist wirklich hier drin. Wie viel musst du machen, um Aufmerksamkeit zu bekommen? Du hast alle Aufmerksamkeit. Hier geht es um was ganz anderes. Und wenn Gebet ein Standpunkt ist, wo du bist, und nicht ein Akt dessen, was du zu tun hast, dann kriegt Gebet eine ganz andere Dimension. Dann betest du, sobald du wahrnimmst, dass der Vater, der Sohn und der Heilige Geist um dich rum sind. Weil dann connectest du mit ihm. Dann nimmst du ihn wahr, gibst ihm eine Chance, dass er dir etwas schenken, geben, an dir etwas tun kann. Er kann dich berühren und du ihn. Und glaub es mir, Gott hat dich nicht erlöst hier in die Mitte, weil er dachte, naja, also eigentlich ist es eigentlich das Schlimmste, mit dir Zeit zu verbringen. Also viel lieber mit deinem Pastor, weil der hat ein bisschen Ahnung und so, aber du, der macht auch viel mehr richtig, aber du nicht. Gott hat dich erlöst, weil er dich hier haben will. Es gibt nur einen, der dir dauernd einreden will, dass du da nicht hingehörst. Das ist der Gegenspieler Gottes, der uns immer Gott madig machen will. Aber Gott hat uns erlöst, weil er mit uns leben will. Ansonsten hätte er sich gleich uns in den Himmel ziehen können. Da wäre die Sache erledigt gewesen. Aber er möchte mit dir leben. Er hat Spaß an deinem Alltag. Er hat Spaß an deinem Leben. Er liebt es, mit dir unterwegs zu sein. Dieser Gott hat dich erlöst, um mit dir tägliche Gemeinschaft zu haben. 24/7. Nicht nur in dem Gebetsraum, nicht nur im Gebetshaus, nicht nur in der Kirche, sondern egal, wo du bist. Die nächste Folie. Meine Heimat ist die Gegenwart Gottes. Und ruhig weiter. Da ist mein Zuhause. Dort teilt Jesus mit, was auf dem Herzen des Vaters ist. Weil du das dort mitkriegst. Weil du nicht der Knecht Gottes bist, sondern ein Kapitel weiter im Johannes 15 heißt es, wie nennt uns Gott? Richtig. Wer weiß, dass er ein Freund Jesu ist? Dieser Freundschaft ist es geschuldet, dass du hier leben darfst. Und wenn du sein Freund bist, hat er gesagt, dann unterscheidet dich vom Knecht, dass du nicht nur Befehle bekommst, was zu tun ist, sondern was auf dem Herzen Gottes ist, offenbart bekommst. Gott will dir mitteilen, was auf seinem Herzen ist, weil du sein Freund bist. Das sind nicht Aufträge, die Gott morgens hat. Ich habe früher mal gedacht, ich muss da morgens wie zum Chef beim Appell erscheinen bei Gott und da kriege ich gesagt, was zu machen ist. Deswegen war ich immer nur sehr kurz dort. Weil je länger man war, je länger wird die Liste. Ne? Man fällt einem ja immer noch alles ein, was man machen kann. Aber dort ist nicht die Besprechung, was zu tun ist, sondern dort ist die Qualitätszeit mit dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Und dann hörst du, was auf seinem Herzen ist. Und du teilst dein Herz mit. Und es ist ein Handeln Herz zu Herz. Das ist der Ort, wo wir leben. Wie schade, dass wir das Gebet zu einer Bittefabrik gemacht haben. Und meinen, unser Gebetsleben ist gestört, weil die Bitte, die besonders wichtig ist, noch nicht erhört worden ist. Ich sage jedes Mal, wenn ich gebetet habe, eigentlich das Beste ist passiert. Ich habe Zeit mit meinem Gott verbracht. Ich habe an meiner Hand einen Ring, der ist von meiner Frau. Wisst ihr, wie wertvoll der ist? Das ist erbärmlich. Weil als wir ihn gekauft haben, hatten wir kein Geld. Der Wert dieses Ringes hat nichts mit dem Wert des Ringes zu tun. Mit dem materiellen Wert. Sondern womit? Der ist von meiner Frau. Der Ring ist eigentlich nicht so wichtig. Es ist nur ein Zeichen. Das Wichtige ist meine Frau. Die Geschenke und Gebetserhörungen, die du bekommst, die sind genauso wichtig wie der Ring. Sie haben einen symbolischen Wert. Das Eigentliche ist der Geber hinter dem Geschenk. Und den bekommst du, auch wenn du das Geschenk noch nicht hast. Wenn du hier Zeit verbringst, dann hast du das Wertvollste schon in der Tasche. Dann hast du Zeit mit dem, der dich liebt. Und du hast Zeit mit dem, den du liebst. Und das mit den Geschenken. Es ist doch zweitrangig, ob mir meine Frau jetzt nochmal einen Ring schenkt oder ob sie mir einen Schlips schenkt. Wenn ich am Geburtstag dann auspacke, was sie mir schenkt. Dass sie da ist, das ist das größte Geschenk. Ach, den Schlips und das, was dann, ist auch schön. Aber das ist nichts gegen das andere. Und wenn ich mal nichts kriegen würde, das wäre überhaupt nicht schlimm, wenn sie mich weiter liebt. Wir machen so viel an den Gebetserhörungen fest, dass wir unser Gebetsleben daran messen. Wie töricht. Ich möchte euch Mut machen, ihr seid Freunde Gottes. Noch ein weiter. Ihr dürft ihm alles sagen und er sagt alles euch. Und damit hat er alles gegeben. Römer 8, er hat uns mit Christus alles gegeben. Mehr hat der Himmel nicht zu bieten, wenn uns das nicht reicht. Sondern wir brauchen noch jenes und dieses Auto und tolle Gemeinde und tolle Soundanlage und Licht und was weiß ich. Wenn wir das alles noch brauchen, dann ist das unser Problem. Aber Gott ist nicht hier, um uns alles zu geben, was wir mal vermeintlich brauchen, sondern er ist hier, um uns selbst, sich selbst zu geben. Ein weiter. Und das bedeutet, dass wir hier mit dem König und dem Priester als solches unterwegs sind. Wenn du wahrnimmst, dass du mit ihm unterwegs bist, Tag für Tag, 24 Stunden, 7 Tage die Woche, dann bist du nicht mit irgendeinem Popanz unterwegs, der irgendwie Probleme hat. So wie vielleicht eine Fußballmannschaft, die Probleme hat, ihre Fans zufriedenzustellen, wenn man so am letzten Platz rumdümpelt. So die Bochumer hatten lange Schwierigkeiten, irgendwie ihre Fans zusammenzukriegen. Aber Gott ist nicht der, der Angst hat, dass ihm die Leute weglaufen. Er hat dich berufen, weil er dich ausgesucht hat. Es heißt dort im Johannesevangelium nicht, du hast ihn ausgesucht, er dich. Halt dir das mal weiter vor Augen. Du bist eine ausgesuchte Person. Er will dich hier haben. Und er möchte mit dir zusammen, und jetzt ein weiter, jetzt kommt ein ganz komisches Wort. Er möchte mit dir regieren. Gott ist nicht auf dieser Erde, um die Erde sich selbst zu überlassen, sondern er ist der König. Er ist der Herr. Er regiert. Ihm ist unser Land, ist das, dieser Globus nicht egal. Er will handeln. Er will wirken. Und zwar mit dir zusammen. Deswegen hat er dich ausgesucht. Du bist sein Freund und du hörst zur königlichen Familie. Du bist sogar sein Kind. Du bist sogar das Kind des Königs. Und er hat dich auserwählt, Priester zu sein. Als erstes für deine Familie. Als zweites für deine erweiterte Familie. Priester zu sein für den Arbeitsplatz, an den er dich geschickt hat. Für die Stadt, in die du leben darfst. Für das Land, zu dem du gehörst. Du bist ein Bürger dieser Welt, die Gott so geliebt hat, dass er alles dafür gegeben hat. Und da hörst du auch dazu. Er investiert dich mit sich selbst. Weiter. Der Weltkreis lebt und wird durch Atlasarme gehalten von den Gebeten derer, in denen die Liebe nicht erkaltet und die ihre Hände emporhalten. Von diesen Händen lebt die Welt, von sonst nichts. Wir denken, das ist der Job der Politiker, der Wirtschaftsbosse. Aber dahinter ist Gott der Herr. Und er möchte regieren mit dir mit dir, mit dir und mit mir. Wir können nicht sagen, es geht uns alles nichts an. Wir können nicht die Augen zumachen. Wir können nicht wie die Affen Ohren zu, Augen zu und Mund zu. Wir kümmern uns um unseren Ding. Wenn du zu Gott gehörst, gehörst du zu jemandem, der sich um alles kümmert, dem alles wichtig ist. Und das kannst du nicht mehr alleine, deshalb kannst du dein Christsein nicht alleine leben. Wenn du es nur für dich zu Hause in deinem Wohnzimmer leben willst, kannst du es gerne probieren. Da kommt man auch eine Weile mit durch. Aber du bist erwählt, berufen zu was ganz anderem. Schade nur, dass wir Kinder Gottes so unter unserem Niveau leben. In diesem Land jedenfalls. Unsere Berufung, die teuer erkauft ist durch das Blut am Kreuz, wir nutzen sie für Wohlfühlevangelium. Als ob Jesus dafür zuständig wäre, dass es mir gut geht. Ja, super. Hauptsache, mir geht's gut. Und dann bin ich sauer, wenn es mir mal nicht gut geht und meine Gebete nicht erhört werden und ich immer noch irgendeine Krankheit mit mir rumschleppe. Bitte weiter. Wie schade. Er hat uns berufen, Regenten zu sein. Er hat uns berufen, den Alltag zu durchdringen. Bitte weiter. Danke. Und zwar nicht nur am Sonntag, so wie heute Morgen, wo sich die Christen in den Orten sammeln. Da sind die ganzen Leuchten, weil wir sind ja das Licht der Welt, ne? Wir sind alle zusammen, das ist wie in so einem tollen Lampenladen. Eine Lampe schöner als die andere, die hier vor mir. Wir leuchten an diesem Ort und das ist richtig hell. Aber nochmal ein weiter. Gott möchte, dass es so aussieht. Am Montag. Ich glaube, der Himmel ist gar nicht so begeistert über die Sonntage, weil Gott hat Alltage geliebt, deshalb hat er 6 geschaffen und nur einen Sonntag. Wenn man manche Propheten liest, weiß man, dass es Gott manchmal auch reicht mit unserem Singen und unserem Gottesdienst feiern. Er möchte vielmehr durch uns Gerechtigkeit und Recht und seine Liebe verteilen. Und das macht er am Montag mit dir und mit mir. Und wenn du durch deine Firmentür morgen gehst, dann sagt dieser Firma ist Heil widerfahren, weil mit mir der Vater, der Sohn und der Heilige Geist jetzt in diese Firma kommt. Und wir werden heute was rocken. Und wir werden vor der Finsternis nicht davonlaufen. Und wenn Schwierigkeiten kommen, dann werden wir sagen, hier stehe ich und kann nicht anders. Mein Gott ist mit mir. Dafür bin ich hier. Du bist in deiner Firma vielleicht, weil du gerne Geld verdienst. Das ist gut. Schön, dass du auch was kriegst. Aber du hast noch eine andere Berufung. Du bist da, weil Gott dich dahingestellt hat. Ein weiter. Wir glauben das manchmal nicht. Aber ich hatte bei der Mehrkonferenz einen Stand vom runden Tisch Gebet, wo auch die Christen in der Automobilindustrie mitgemacht haben. Und die haben momentan einen schweren Stand. Die hatten gerade einen Gottesdienst letzte Woche in Ingolstadt. Die hat der Bayerische Rundfunk so zerrissen, nach dem Motto, wie können die so blöd sein und auch noch beten, die Automobilisten. Bei Mercedes gibt es 40 Gebetskreise, bei Opel nur 2. Ich weiß nicht, wie viel es bei Ford gibt, aber wir haben uns alle zusammengetan, weil wir sagen, wir wollen das lernen, für diese Firmen zu beten und diese Schlüsselindustrie nicht sich selbst zu überlassen. Und ich könnte euch Geschichten erzählen, auch über den Dieselskandal, was das mit Gebet zu tun hat. Da würdet ihr Gänsehaut bekommen. Gott gebraucht Menschen, die ihn kennen. Ich war bei einem Christentreffen von Daimler und da hat die Chefin von Smart gepredigt. Bei dem letzten Treffen von Daimler, 500 Christen haben sich getroffen. Die haben 1000 auf der Liste. 500 kommen nur, weil die anderen haben keine Zeit oder was immer. Aber diese 500 waren da und wisst ihr, wer nach 12 Jahren zum ersten Mal der Einladung gefolgt ist? Der Herr Setsche hat vorne in der ersten Reihe gesessen und hat für sich beten lassen. Wir haben Autorität, weil Gott sie uns gibt, weil wir an dem Ort der Autorität leben. Deswegen dürfen wir im Namen Gottes reden, handeln und beten. Wir haben in der Krise bei Opel einen Gottesdienst gehabt letztes Jahr, wo wir gemeinsam gebetet haben. Es mussten 3000 Leute entlassen werden. Und die Christen haben gesagt, das überlassen wir nicht einfach irgendwie wem, sondern wir stellen uns in den Riss und beten dafür. Und dann haben wir versucht, 10 Pfarrer zu finden, die mitbeten wollen. War gar nicht so einfach, weil die haben gesagt, was haben wir damit zu tun? Aber am Ende waren wir aus allen Denominationen Pastoren, die mit ihnen gebetet haben. Und dann haben die Opelaner zum ersten Mal gesagt, das war für sie das erste Mal in ihrem Leben, dass Pastoren für sie und für Opel gebetet haben. Wie schade. Wie schade. Wie schade, dass es das erste Mal war. Wie schön, dass es das erste Mal war. Ja, auch richtig. Entschuldigung, meine Defizithaltung. Bitte ein weiter. Suchet Das Beste der Stadt, das steht im griechischen, im hebräischen Shalom. Sucht den Frieden der Stadt. Und dann kommt etwas, was wir immer schlampen, in die ich euch gefangen geführt habe. Also ziemlich wurscht, warum du in Mülheim lebst. Ob du hier Gefangener bist oder bist, weil irgendeine Firma dich hierher beordert hat und du denkst, ich wäre viel lieber in München. Völlig egal, jetzt bist du hier. Gott hat dich hierher gestellt und jetzt gilt es, das Beste zu suchen. Den Shalom, den Frieden für Mülheim. Für die Menschen, die hier leben, für die Firmen, für die Politiker. Ich glaube, ihr betet auch im Rathaus in der Woche jetzt. Wir beten viele andere Orte auch im Rathaus mit unseren Politikern, auch in der Allianz Gebetswoche. Wir gehen auch in Firmen und in Schulen, beten mit Polizisten und ja, alles, was so kreucht und fleucht. Wir wollen, dass Gebet diese Dinge durchdringt. Und wir haben ganz oft gesehen, dass Beten der zweite Auftrag ist. Der erste ist, für den Frieden zu sorgen und der zweite Auftrag ist, zu beten. Wir denken manchmal, Beten ist schon alles. Aber wir dürfen beides tun. Beten und den Frieden suchen. Und dann kommt eine ganz tolle Begründung im Jeremia. Da heißt es, denn wenn es der Stadt gut geht, dann geht es euch gut. Wir in der Allianz in Frankfurt haben jahrelang gedacht, wenn es der Allianz gut geht, dann wird es der Stadt auch gut gehen. Weil da haben die eine tolle Gemeinden und dann ist es das ist klasse für die Stadt. Aber wir fangen an zu lernen, umgekehrt zu denken. Wenn es der Stadt gut geht, dann geht es auch uns gut. Wie viel Sitzungszeit verbringen wir damit, für die Gemeinde zu sorgen? Und wie viel Sitzungszeit verbringen wir, um für das Wohl der Stadt zu sorgen? Wie viel Zeit in unseren Hauskreisen verbringen wir, für uns selbst zu beten? Wie viel Zeit für das Wohl der Stadt? Wir sind überhaupt nicht so gepolt, dass wir denken, dass wenn es den anderen gut geht, dass es uns gut geht. Wir denken immer umgekehrt. Wenn es uns gut geht, dann ist das schon mal schön. Dann können wir uns schon mal zurücklehnen. Ein bisschen weiter. Die Hand am Thron Gottes weiter. Karl Barth hat es gesagt, die Hände zum Gebet falten ist der Beginn des Aufstands gegen die Unordnung der Welt. Dem ist nichts hinzuzufügen. Wir sind mitverantwortlich für die Unordnung der Welt. Im Stuttgarter Schuldbekenntnis nach dem Zweiten Weltkrieg haben alle Großkirchen bekannt, wir haben zu spät und zu wenig gebetet. Ich möchte vor meinen Enkeln nicht stehen und auch bekennen müssen. Tut mir leid, wir haben zu spät und zu wenig gebetet. Das Desaster, was wir euch hier überlassen, ist selbst verschuldet und wir haben Verantwortung. Ein weiter. Und diese Verantwortung, die können wir weiter, die können wir nicht leugnen. Die Christen damals haben erlebt, wie ein eiserner Vorhang sich verändert hat. Bitte weiter. Wir wissen, dass das passiert ist. Wir sind dankbar für das Wunder. Wir feiern dieses Jahr 30 Jahre deutsche Einheit. Und ich habe es vorhin im Vorfeld schon gesagt, diese Einheit zu lernen, als Pfund zu verstehen, mit dem wir wuchern dürfen, um Einheit zu bewirken in unseren Allianzen, aber auch in unserer Stadt, dass wir die Versöhner eigentlich sind, die dafür da sind, Kontrahenten zu unterstützen, an einen Tisch zu kommen, in Situationen, wo es auseinandergeht, zu helfen, dass die Gräben überwunden werden, dass Brücken gebaut werden zwischen Kulturen und Nationen. Ich kann es nicht verstehen, dass wir Angst haben vor den Menschen aus anderen Nationen. Wir müssten eigentlich die Ersten sein, die unterwegs sind mit dem Shalom. Bitte einen weiter. Wir waren vor 2 Jahren in Korea, weil Gott uns gesagt hat, dieses Fund der Einheit als Gebetsbewegung bringt das ein und hilft den Koreanern, dass sie vorankommen. Wir haben diesen Impuls gehört 2017 und wir haben uns verabredet für 2018 nach Korea zu fahren und haben 2018 mit ihnen zusammen dort in Korea gebetet. Und der Hammer war das 70. Jahr der Trennung von Korea, 2018. Und exakt am 1. Januar hat Kim Jong-un gesagt, dass er bei den Olympischen Spielen mitmacht und das Tauwetter hat angefangen. Genau am ersten Tag des 70. Jahres der Teilung. Geschichte hat nichts mit Zufall zu tun. Es gibt einen Herrn der Geschichte und er braucht die Beter dafür. Und wir waren ein weiter und wir waren dort und haben gebetet und es war der Hammer. Wir haben ihm ein Stück Mauer mitgebracht von der zerschlagenen Mauer aus Berlin. Und das hat die so begeistert. Und die nordkoreanischen Christen und die chinesischen Christen und die koreanischen Christen, wir haben dort in dieser Konferenz mit über 2000 Leuten zusammen dafür gebetet, dass es einen Voran gibt in dem Miteinander der Nationen zwischen Nord- und Südkorea. Und Koreaner beten nicht leise, die beten sehr laut, sehr lange, sehr intensiv. Und ich habe gedacht, okay, wir können viel von ihnen lernen. Bitte einen weiter. Aber sie haben auch uns gebraucht. Und sie sind so dankbar, dass das möglich geworden ist, was vor 2 Jahren kein Mensch für möglich gehalten hat. Das Ganze hängt jetzt in der Schleife. Und die Frage ist, was machen wir? Beten wir weiter? Wir haben uns entschieden, ja. Und wir wollen wieder nach Korea fahren und mit über 100 Leuten hoffentlich dort mit den Koreanern zusammen beten, dass es weitergeht und aus den verfahrenen Ecken herauskommt. Bitte weiter. Wir sind dieses Jahr durch unser Land gelaufen und haben gebetet. Eine Gruppe ist von Lübeck aus, eine Gruppe ist von Hof aus entlang der innerdeutschen Grenze gelaufen, der ehemaligen Zonengrenze oder des Todesstreifens. Wir haben das mit ganz vielen Christen aus allen Denominationen zusammen gemacht. Jede Woche hat eine andere Gruppe geleitet. Wir haben in 70 Kirchengemeinden übernachtet, mal katholisch, mal evangelisch, mal auf der östlichen, mal auf der westlichen Seite. Wir haben Geschichten von Christen gehört, das würde Abende füllen und ihr würdet begeistert nach Hause gehen, was Gott getan hat, aber auch Schmerz und Leid gehört, was Gott noch tun muss. Weil die Grenze ist weg, aber die Herzen der Menschen zueinander ist eine echte Herausforderung und auch nach 30 Jahren noch nicht fertig. Das ist im Kleinen wie im Großen. Und wir haben für sie gebetet. Und es war, ich könnte träumen und euch stundenlang davon erzählen, was Gott im Kleinen alleine dort bewirkt hat. Das zeigt uns, dass auch das Zusammenwachsen unserer Nation ist kein Selbstläufer. Gott braucht uns Christen da drin. Und wir müssen uns und dürfen uns gegenseitig ermutigen. Und es ist so eine Freude, Teil davon zu sein. Und Gott hat uns dieses Bild gegeben, dass er durch unser Gebet wie eine Nadel diese aufklaffende Wunde in unserem Land wieder zunähen möchte. Es gibt andere, die wollen, dass der Graben wieder blutet. Dass es wieder deutlich wird, was Ost ist und was West ist. Aber Gott möchte heilen, möchte Einheit, die er angefangen hat, auch vollenden. Bitte weiter. Und das finde ich etwas Wunderbares. Und das hat uns als Beter so berührt. Unsere Kanzlerin hat uns auf den Weg geschickt. Also, wann hat eine Kanzlerin eine Gebetsinitiative in unserem Land an den Start gebracht? Ein Bild weiter. 9 Ministerpräsidenten haben die Schirmherrschaft für diese Gebetswanderung übernommen und haben uns am 2. Oktober auf der offiziellen Feier in Kiel losgeschickt. Da stehen ein paar von den jungen Pilgern. Die Regierungschefs der Bundesländer haben gesagt, wir brauchen das. Politiker wie der Linke in Thüringen, wo man sagen würde, was für eine Partei, so gottlos, hat die Schirmherrschaft für eine Gebetswanderung übernommen. Die Politiker wissen, dass sie nicht mehr so viele Ideen haben und dass das, was sie mit Geld machen können, die Herzen der Menschen nicht alleine erreicht. Die Aufgaben sind von einer anderen Natur. Und es fehlt was, wenn wir Christen diesen Auftrag nicht wahrnehmen. Und das hat uns tief bewegt und hat mich manchmal unter einen tiefen Druck gebracht, weil ich habe gedacht, Mensch, jetzt sagen die Ministerpräsidenten, wir wollen das und die Christen haben alle keine Zeit. Die haben was anderes zu tun, als da betend entlang zu laufen. Die sind auf Mallorca gewesen und was weiß ich, wo die gewandert sind und was sie gemacht haben in den Herbstferien. Wir dachten, es ist ja Herbstferien, da können ganz viele mitlaufen. Wir waren auch 500. Also es war klasse, 30, 40 Leute jeden Tag. Aber Gott selber ist unterwegs. Und der Hammer, dass das eine Initiative ist, die Gott selber initiiert hat, haben wir mitten in der Pampa erlebt, als wir unsere Jugendwoche hatten. Wir wollten eine Woche machen, wo wir besonders die Jugendlichen eingeladen haben. Und das Interessante war, ein ganzer CVM wollte mit seinen ganzen Jugendlichen mitkommen aus Thüringen. Und der hat sich 3 Monate vorher so zerstritten im Vorstand, dass die fast den Verein zerlegt hatten und gesagt haben, jetzt können wir doch nicht mit unseren Jugendlichen zu beten an der Grenze gehen. Und da waren wir nur noch 8 Jugendliche. Und wir waren so enttäuscht. Ich war mit in der Woche und habe gedacht, oh Gott, was machen wir jetzt hier? Da haben wir groß getönt, Jugendwoche. Wenn jetzt einer von den Ministerpräsidenten Tag kommt und mitläuft und sieht, dass wir 8 Leute da haben, da habe ich mich fast in der Erde verstecken wollen. Aber dann mitten in der Pampa, da im Nirgendwo, wo die Grenze früher war zwischen den Feldern, Eine ganze Gruppe von Leuten sahen wir da vorne laufen. Und als wir sie eingeholt hatten, an einem alten Wachturm, den da noch rumstehen, die haben dann da Mittagspause gemacht, haben wir gemerkt, es waren 60 Kinder. Kinder. 60 Kinder mit erwachsenen Begleitern. Und dann haben wir gefragt, was macht denn ihr hier? Dann haben sie gesagt, unsere Leiterin hat vor 3 Jahren gehört, dass wir jedes Jahr ein Stück an dieser Grenze entlang laufen sollen und für das Land beten sollen. Ein Kölner katholisches Kinderheim läuft jede Woche, jedes Jahr eine Woche mit 60 Kindern entlang dieser Pampa, um für unser Land zu beten und den Kindern etwas mitzugeben. Die haben wir nicht gekannt, die haben uns nicht gekannt, aber wir haben uns mitten im Nirgendwo in der Jugendwoche getroffen. Sollte Gott seine Finger in sowas haben, ich bin davon fest überzeugt. Gott ist unterwegs, wenn er Kinder braucht zum Beten, dann holt er sie. Und wenn die Erwachsenen alle was anderes zu tun haben, dann macht Gott was möglich. Und wir wollen jetzt, dass die Kanzlerin denen einen Preis gibt, weil die wollen noch die nächsten 10 Jahre laufen, weil das ist eine lange Strecke, 1400 Kilometer, die muss man mit Kindern laufen, also jede Woche kommt man ein Stückchen weiter, aber bis man da ist, nur eine Sache weiter. Dieses Jahr hättet ihr auch die Chance. Und ich lasse mal einfach dieses Video laufen. Mülheim kann mitbeten. Man muss draufdrücken. Da ist so ein. Da ist nichts. Okay. Dann muss ich es euch sagen. Müsst ihr selber auf die Seite gehen. Und zwar, wir wollen um 19 Uhr mit Kerzen auf den Marktplätzen im ganzen Land zusammenkommen und 10 Lieder gemeinsam singen. Am 3. Oktober, das ist unser Nationalfeiertag, 30 Jahre deutsche Einheit, auf allen Marktplätzen mit Kerzen um 19 Uhr. Wir wollen 10 Lieder singen mit den Chören. Wir haben den Deutschen Chorverband, den Posaunenchorverband, Tensing und wer weiß was ich, die alle mitmachen wollen. Überall im Land, in den kleinen Orten wie in den großen Orten, einfach zusammenkommen und 10 Lieder singen zur Ehre Gottes und ihm Danke singen. Wir wollen das Lied singen, nun danket alle Gott. Hevenu Shalom Malachim. Wir wollen zusammen singen, We Shall Overcome. Wir wollen zusammen singen, auch so Lieder wie Über 7 Brücken musst du gehen. Das ist nämlich mal im Osten entstanden und Peter Maffay im Westen hat es dann zu Ruhm gebracht. Wir wollen singen, Wind of Change. Wir wollen aber auch singen, Der Mond ist aufgegangen. Und Dona Nobis Pacem. So alles, was man mal in der Schule gelernt hat, was wir auswendig können. Gemeinsam singen und Gott die Ehre geben, danke dafür. Wir sind ein Volk, was reich beschenkt ist. Und wir wollen uns an diesem Tag freuen und nicht nur jammern. Und wir wollen um 19 Uhr starten mit dem Lied, Die Gedanken sind frei. Freiheit ist etwas so Kostbares. Wir sind dabei, es zu verlieren, freiwillig. Wie die Generation vor uns, als sie Hitler mal gewählt haben und freiwillig ihre Freiheit aufgegeben haben. Wir sind Gottes Leute. Wir sind hierher berufen. Wir haben Gottes Herzschlag. Nicht nur, dass wir ihn hören, sondern er hat es auch in uns hineingelegt. Denn nicht nur wir sind in ihm, sondern er ist auch in uns. Wir sind durchdrungen von dieser Gegenwart Gottes. Und wo immer ihr hingeht, diese Gegenwart Gottes nehmt ihr mit. Und ich empfehle es euch, diesen Gedanken einfach mal auszutesten eine ganze Woche lang. Bei der Allianz Gebetswoche, aber nicht nur zum Gebetsabend, sondern auch, wenn ihr morgens in die Firma, in die Arbeit, in die Nachbarschaft, in die Bäckerei geht oder wo auch immer ihr hingeht. Ein Gott to go. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist umgeben euch von allen Seiten. Hier gehört ihr hin. Hier ist unser Platz. Dafür hat Jesus sein Blut auf Golgatha vergossen. Und ich bin so dankbar. Vater, ich danke dir, dass du deinen Sohn gesandt hast, dass er uns diesen Platz freigemacht hat. Und ich danke dir, dass du versprochen hast, bei uns zu bleiben, alle Tage bis an der Weltende. Und du bist mit dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist um uns herum, alle Zeit, alle Zeit. Und dein Wort sagt, dass uns nichts und niemand mehr von dir trennen kann. Wir sind dort sicher, in diesem Raum. Danke, dass wir dort leben dürfen. Und danke, dass du mit uns, mit unseren Städten, mit unseren Firmen, dass du mit unserem Land etwas vorhast zum Segen für viele. Hier sind wir. Leite und führe uns. Amen.